Unser Predigtthema heute ist Jesu Gebet in Gethsemane. Es gibt Situationen auch in unserem Glaubensleben, die wir als Krise bezeichnen würden und die wir uns mit Sicherheit alle nicht wünschen. Wenn wir aber mitten in einer solchen Krise stecken, verstehen wir in der Regel die Umstände nicht genau. Angst und manchmal auch Auflehnung erfüllen uns, aber auch Mutlosigkeit und Verzagtheit. Hat Gott uns verlassen? Warum musste mir das passieren? Das sind so Gedanken, die uns dann kommen können. Gerade in solchen Situationen unseres Lebens ruft Gott uns aber zu: Fürchte dich nicht. Der Herr, dein Gott, ist mit dir ein starker Heiland. Wenn wir dann im Glauben die Hand Jesu wieder fest ergreifen, dann wissen wir plötzlich auch wieder, niemand darf uns aus Gottes Hand reißen. Auch von Jesus in seinem großen Kampf in Gethsemane und Golgatha heißt es: Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Eine Krise zu bewältigen ist immer anstrengend und auch mühevoll. In dieser Predigt wollen wir Jesus ein wenig durch seine letzte große Krise in Gethsemane begleiten. Ich sage wirklich nur ein wenig, weil es uns schwerfällt, bis heute zu verstehen, was dort in Gethsemane wirklich geschah. Wir lesen den Bericht nach Matthäus, Kapitel 26. Ich lese nach der modernen Übertragung Hoffnung für alle, hört euch das mal so an. Dort heißt es: Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Kapitel 26 ist das, von Vers 36. Dort bat ihr sie: Setzt euch hin und wartet auf mich, ich will ein Stück weiter gehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen ihn, und er sagte: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: Könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr nicht der Versuchung erliegt. Ich weiß, ihr wolltet das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten: Mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen einfach zugefallen. Er kehrte um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte: Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Aber jetzt ist die Stunde gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Soweit der Bericht nach Matthäus. Lukas ergänzt seinen Bericht noch mit dem Hinweis, Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Was geschah in Gethsemane? Man hat noch nie von einem Menschen gehört, dass ihm sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Und welche Bedeutung hatte das, was da geschehen ist? Für Jesus und vielleicht auch für uns. Von der letzten Generation der Gläubigen, das sind die 144.000, wie die Bibel sie bezeichnet, gemeint ist sicher eine symbolische Zahl von Gläubigen, die kurz vor dem Ende der Gnadenzeit vom Heiligen Geist versiegelt werden und die einmal ohne zu sterben Jesus wiederkommen sehen. Von diesen Gläubigen schreibt Johannes, sie folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Sie werden also einmal Jesus auch in der Ewigkeit durch das ganze Universum folgen. Ellen White schreibt, wir brauchen nicht erst zu warten, bis wir verwandelt werden, um Jesus zu folgen. Gottes Volk darf das schon hier auf der Erde tun. Weiter schreibt sie, wir werden dem Lamm Gottes in den himmlischen Höfen nur dann folgen, wenn wir ihm hier auf der Erde bereits gefolgt sind. Von allen Ereignissen im Leben unseres Heilandes als Mensch sind für unsere Erlösung die Schlussszenen seines Lebens wohl am bedeutungsvollsten. Also Gethsemane und Golgatha. Das mag besonders für Gottes letzte Gemeinde gelten. Ein Grund dafür könnte der sein, dass im prophetischen Wort viele Hinweise enthalten sind, die voraussagen, dass Gottes letzte Gemeinde durch ähnliche Erfahrungen gehen wird oder gehen muss, wie Jesus. Das prophetische Wort spricht von Verfolgung, Anfechtungen, Ängsten und manchen leidvollen Situationen, die auf Gottes letzte Gemeinde zukommen werden. Ausgegrenzt zu werden, nicht mehr kaufen und verkaufen zu können und schließlich sogar die Androhung der Todesstrafe. Wenn wir an unserer Treue zu Gottes Geboten und hier besonders dem Sabbat und dem Glauben Jesu festhalten. All das ähnelt den Schlussereignissen im Leben Jesu hier auf der Erde. Das Wort Gottes wie auch der Geist der Weissagung sprechen von einer Sichtung oder Erschütterung der letzten Gemeinde, aus der jeder von uns entweder sieghaft hervorgehen wird, aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu seinem Wort oder wie die fünf törichten Jungfrauen aus Mangel an geistlichen Erfahrungen zu kurz kommen wird und einmal vor einer verschlossenen Tür stehen müssen. Ähnlich wie die große Krise am Ende des Lebens Jesu kam, so wird es auch Gottes letzter Gemeinde auf Erden ergehen. Der große Konflikt wird am Ende, kurz vor Jesu Wiederkunft, auf uns zukommen. Der Ausgang der Krise im Leben Jesu in Gethsemane und Golgatha entschied bekanntlich über unser ewiges Leben. Es ging also um sehr viel. Die Krise, in die Gottes Gemeinde bald kommen wird, soll auch über Ewigkeitswerte entscheiden. Satans Anklagen sollen zunichte gemacht werden und Gottes Charakter und sein Gesetz der Liebe endgültig gerechtfertigt werden. Gott hat tatsächlich vor, dass durch seine letzte Gemeinde auf Erden zu demonstrieren, und zwar vor dem ganzen Universum. Wir sind ein Schauspiel geworden der ganzen Welt oder dem ganzen Weltall, schreibt Paulus, und denkt dabei offensichtlich auch an seine letzte Gemeinde auf der Erde. Deshalb werden wir einmal wie Jesus damals den Widerstand zu spüren bekommen. Wir werden durch ähnliche Erfahrungen gehen müssen, durch die Jesus gehen musste. Hier ist Geduld, hier ist Standhaftigkeit der Heiligen, hier sind die da festhalten an den Geboten Gottes und am Glauben Jesu. Jesus versuchte damals, seine Jünger auf die kommende Krise vorzubereiten. Die Jünger näherten sich zwar der Krise mit den Warnungen Jesu noch im Ohr, aber sie hegten ein zu großes Selbstvertrauen in ihren Herzen. Wir werden dich nie verlassen, auch wenn wir mit dir sterben müssen, hatten sie alle noch kurz zuvor beteuert. Und doch haben sie es getan. Nach dem letzten Abendmahl ging Jesus mit der Schar der 11 Jünger durch die nächtlichen Straßen Jerusalems in Richtung Ölberg, dort wo der Garten Gethsemane ist. Vorbei an den Weingärten, was Jesus noch veranlasste, seinen Jüngern das wunderbare Gleichnis vom Weinstock und den Reben zu erzählen. Unterwegs knieten sie gemeinsam nieder und Jesus betete das hohe priesterliche Gebet, wie es uns Johannes in Kapitel 17 seines Evangeliums überliefert hat. Nachdem Jesus seine geliebte Gemeinde dem allmächtigen Schutz seines Vaters im Gebet anvertraut hatte, drängte es ihn zum Garten Gethsemane, wo ein gewaltiger Kampf mit den Mächten der Finsternis stattfand, was wohl niemand außer Christus selbst und sein himmlischer Vater jemals ganz verstehen wird. Deshalb sagte ich am Anfang, dass wir Jesus nur ein wenig, wirklich nur ein klein wenig mit dieser Predigt durch seine letzte Krise begleiten werden. Jesus wünschte in dieser Nacht etwas von seiner Erfahrung, von dieser Erfahrung mit seinen Jüngern zu teilen. Aber durch ihr noch zu großes Selbstvertrauen und ihre Schläfrigkeit ließen sie diese geistliche Stärkung ungenutzt vorüberziehen. In Zeugnisse an die Gemeinde, Band 2, schreibt Ellen White, die schlafenden Jünger sind ein Bild für die schlafende Gemeinde, wenn der Tag der Heimsuchung Gottes nahe ist. Gott sucht heute Nachfolger, die geistlich nicht schläfrig sind, die auch trotz Druck von außen, Leid und Widerstände nach vorne drängen, die es lernen zu beten, wie Jesus betete und so bereit sind, für Jesus zu zeugen. Solche Nachfolger wünscht sich der Herr. Als die Schar der Häscher mit Judas um Mitternacht in den Garten kam, war Jesus bereit. Er war nicht überrascht, denn er wusste, was kommt. Keine Spur von dem eben durchlebten Kampf mit den Mächten der Finsternis war ihm anzusehen, nachdem ein Engel Gottes kam, um Jesus zu stärken und bereit zu machen für das, was jetzt auf ihn zukam. Ganz anders seine Jünger. Sie hatten die Zeit des Gebetes verschlafen und waren überhaupt nicht für die Krise vorbereitet. Jesus wusste anhand der Prophezeiungen im Buch Daniel, dass seine Stunde gekommen war und er war bereit. Die Jünger hingegen hingen noch an ihren Vorstellungen vom Reich Gottes und von dem Messias als König Israels, und meinten, für jeden Kampf vorbereitet zu sein. Doch nach der Gefangennahme Jesu schreibt Matthäus, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Alle, nicht nur Petrus. Wenn wir uns die Evangeliumsberichte über Gethsemane einmal genauer ansehen, dann spüren wir etwas von der ungeheuren Spannung und der immensen Krise, die für den Ausgang des gesamten Heilsplanes auf dieser Stunde lagen. Jesus hätte aufgeben können und dann wäre alles vorbei. Beim ernsten Gebet des Heilandes erkennen wir die Sehnsucht im menschlichen Herzen Jesu, einen Ausweg zu finden, diesen Leidensbecher nicht trinken zu müssen. Man spürt das. Aber nach dem gewaltigen Gebetskampf Jesu bleibt die uneingeschränkte Bereitschaft Jesu, dass allein der Wille des Vaters geschehen soll. Das war kein Spiel. Hier ist wohl eine der größten und wichtigsten Lektionen fürs Gebet, die wir lernen können. Nicht mein Wille, mein Gott, sondern dein Wille soll geschehen. In Gethsemane wurde zum ersten Mal die ungeheure Last unserer menschlichen Sünde auf Jesus gelegt, mit der Folge der Trennung von seinem Vater, dessen Zorn für unsere Sünde Jesus nun zu spüren bekam, so wie Paulus es schreibt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und Jesaja ergänzt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden. In diesen beiden Versen drückt die Bibel die Unfassbarkeit des Erlösungswunders aus. Der heilige Gott wird für uns zum Sünder gemacht. Bereits Stunden bevor Jesus nach Golgatha kam, durchlitt er in Gethsemane die Leiden des Todes für jeden Menschen. Und die Trennung von seinem Vater wegen unserer Sünde. Der heilige Gott musste sich von seinem Sohn trennen, weil er unsere Sünde trug. Selbst in der Ewigkeit werden wir nur wenig von der Gethsemane-Erfahrung Jesu verstehen. Jesus nahm sie auf sich, damit uns dieser Blick in den finsteren Abgrund erspart bleibt, in den Jesus für uns gehen musste, um uns eine ewig gültige Erlösung zu schenken und uns wieder Anteil an der Herrlichkeit Gottes zu geben. Einen anderen Weg gab und gibt es bis heute offensichtlich nicht, um uns zu erretten. In der geheimnisvollen Verbindung von Göttlichkeit und Menschlichkeit in Jesus, in der er diese ungeheure Last und Angst ertrug, brach aus seinem menschlichen Herzen die gleiche Sehnsucht nach Befreiung auf, die wir auch empfinden würden. Er war ja Mensch. Es war das Verlangen seines Herzens, nach einem Weg, die furchtbare Trennung von seinem geliebten Vater zu umgehen. Jesus schreckte nicht vor den körperlichen Schmerzen der Kreuzigung zurück, so furchtbar sie auch waren. Es war vielmehr die Angst, das Angesicht seines Vaters nicht mehr sehen zu dürfen und wegen unserer Sünde auf ewig von ihm getrennt zu sein, was Jesus das Herz brach. Nicht die Schmerzen. Und doch ging er diesen Weg für dich und für mich, aus Liebe zu uns Menschen, weil es keinen anderen Weg für unsere Erlösung gibt, entschied sich Jesus, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist die tiefe Bedeutung der Gebete Jesu in Gethsemane, ohne die für uns keine Erlösung da wäre. Wenn wir in eine Gebetserfahrung mit Gott eintreten wollen, egal ob es um eine geringe Sache geht, um die wir beten, oder um eine lebenswichtige Angelegenheit, dürften wir erst dann vom Gebetsgeist unseres Herrn sprechen, wenn uns ganz fest und bestimmt der Wille erfüllt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer so bewusst sind, wenn wir beten. Wir dürfen aber ganz sicher sein, dass wir es zu jeder Zeit mit einem Gott zu tun haben, der uns liebt und der nur das Beste für uns will. So wie Paulus es im Römerbrief schreibt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das Gebet Jesu in Gethsemane war nicht der Anfang des Gebetslebens Jesu als Mensch, sondern vielmehr der Höhepunkt seiner Gebetserfahrung. Lukas schreibt in seinem Evangelium, eines Tages, als Jesus gebetet hatte, bat ihn einer seiner Jünger: Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Wie sollen wir denn richtig beten? Ich möchte vier Dinge erwähnen, die uns dabei helfen können. Erstens, wir sollten unseren festen Gebetsplatz haben, wo wir ungestört mit Gott reden können. Jesus hatte solche bevorzugten Orte für seine Gemeinschaft mit dem Vater, zum Beispiel der Garten Gethsemane. Zweitens, wir sollten unsere festen Gebetszeiten haben. In dem Psalmen schreibt David: Herr, frühe, also morgens, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Daniel hielt es trotz seiner vielen Aufgaben als Ministerpräsident im Reich Nebukadnezars für erforderlich, sogar dreimal am Tag, morgens, mittags und abends, feste Gebetszeiten zu pflegen. Er gab diese Gewohnheit auch nicht auf, als seine Widersacher ihn deswegen in die Löwengrube werfen wollten. Drittens, wir sollten laut beten. Wir sollten lernen, laut zu beten. Ellen White schreibt: Lerne laut zu beten, wo nur Gott dich hören kann. Natürlich hört Gott auch ein stilles Gebet. Aber es scheint so zu sein, das Öffnen unserer Lippen öffnet unser Herz. Viertens, wenn deine Gedanken im Gebet abschweifen, wir kennen das, dann bring sie wieder zurück. Das kostet sicher Übung, aber es lohnt sich. Diese vier Punkte, ein fester Gebetsplatz, feste Gebetszeiten, möglichst laut zu beten und auf unsere Gedanken zu achten, bieten einen guten Rahmen für unsere Andachten und Gebetsgemeinschaft mit Gott. Jesu Gebet in Gethsemane lässt uns, denke ich, erahnen, was unser Heiland für uns durchlitten hat. Er lädt uns ein, als seine Nachfolger mit ihm in Gemeinschaft im Gebet zu pflegen, jeden Tag von Neuem, so wie er es mit seinem Vater hatte, als er hier auf Erden war. Das sollte unsere wichtigste Zeit an jedem Tag sein, ihr Lieben. Unsere persönliche Gebetszeit. Es sagte einmal jemand, beten bedeutet das Öffnen unserer Seele zu Gott. Mit unserem Gebet treten wir in die Gegenwart des allmächtigen Gottes, vor dem die Engel ausrufen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Gottes Bereitschaft, unser Gebet zu erhören, ist grenzenlos. Es gibt aber auch das Wort: Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Vermutlich beten wir alle viel zu wenig. Der Himmel wundert sich, warum Gottes Volk so wenig betet, obwohl uns die ganze Schatzkammer des Himmels zur Verfügung steht. Möge Gott uns allen wieder den Geist des Gebetes schenken, uns darin segnen und uns reiche Gebetserfahrungen zuteil werden lassen. Im Blick auf die vor uns liegende Zeit des Endes werden wir solche Erfahrungen brauchen, um zu den 5 klugen Jungfrauen zu zählen, die genug Öl in ihren Glaubenslampen haben. Der Heilige Geist möchte uns darin helfen. Amen.